Startup BW, der Podcast.
Hi, ich bin Dorothee und ihr hört den Podcast der Landeskampagne Startup BW 100 gute Gründe zum Gründen. In jeder Folge stellen wir euch einen Gründer oder eine Gründerin aus Baden-Württemberg vor und zeigen, welcher Weg zum Erfolg führen kann, warum auch Umwege oft ein Ziel haben und warum The Land auch Startup Land ist. Im Fokus stehen immer die Gründer und Gründerinnen selbst. Ich möchte wissen, was treibt sie an? Wovon träumen sie und welche Ängste müssen sie aus dem Weg räumen? Dabei interessiert mich auch, was sie und ihr Startup so einzigartig macht. Ob Gründen der Inbegriff von Selbstverwirklichung ist und wie sie mit ihrem Unternehmen die Zukunft gestalten und besser machen wollen, gerade auch in ihrer Region und für Baden-Württemberg. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Eier nicht und Schmalz schon gar nicht. In den Backboxen von Anna Kahle alias Plantastic Cakes finden sich nur pflanzliche Zutaten. Das gilt auch für Sahnetorten, zum Beispiel traditionelle Schwarzwälder. Und ihre Torten sind nicht nur vegan, sondern auch ressourcenschonend, biologisch, Fairtrade und vor allem einfach zum Zuhausebacken. Wie die Stuttgarterin vom BWL-Studium erst zum eigenen Café und dann zu den Backboxen kommt und warum sie von ihrer eigenen Backshow träumt. Das erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Hallo Anna und herzlich willkommen bei uns im Studio. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Dorothee, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Anna, welche Torte hast du zuletzt gebacken?
Tatsächlich habe ich einen Bienenstich zuletzt gebacken.
Ein veganer Bienenstich
natürlich. Ein veganer Bienenstich, ja.
Okay, in einem Bienenstich ist Sahne auf jeden Fall drin, ist Honig drin, sind Eier drinnen. Die fallen alle weg.
Und genau, die brauche ich alle nicht, die schmeiße ich alle raus.
Schmeckt trotzdem.
Schmeckt hervorragend, ja. Hab erst den 68., glaube ich, war es, Geburtstag von meinem Schwiegervater und seine Gäste damit beglückt. Und die konnten es alle gar nicht fassen und mussten alle noch ein zweites Stück essen, um sich davon zu überzeugen, dass es doch wirklich schmeckt, obwohl es ja vegan ist.
Hast du da Hafersahne drin oder Soja?
Weder noch. Also das ist eine Mischung aus verschiedenen Stärken und Zucker. Und genau, also ich benutze die von Schlagfix sehr gerne.
Okay, genau. Das kenne ich gar nicht. Also das ist eine Zusammensetzung. Und die ist geschmacksneutral?
Genau.
Oder an was erinnert die?
Genau, also die ist relativ geschmacksneutral, deswegen mag ich die sehr gerne. Und vor allem ist sie haltbar und sie muss nicht gekühlt werden. Und das kommt meinen Backboxen natürlich sehr gelegen.
Das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass es immer noch viele Leute gibt, die Vorurteile haben gegen vegane Sahnetorten. Und ich überlege gerade, bin ich erfahren darin? Also Torten ja, vegane Torten auch, aber an Sahne kann ich mich jetzt so speziell nicht erinnern. Ich kenne nur diese Hafersahnen und die haben halt immer so ein bisschen Eigengeschmack.
Mhm.
Deshalb kann ich es mir in der Torte jetzt gar nicht so vorstellen.
Ja, also es gibt natürlich mittlerweile ganz viele verschiedene Produkte. Ich habe auch viele ausprobiert. Und ich muss zugeben, nehme nicht nur Sahne pur, aber das habe ich auch schon bei der Kuhsahne nicht. Das hat mir nie ganz geschmeckt, wenn das nur so pur war, sondern ich verfeine das dann immer noch mit Vanille und jetzt zum Beispiel auch beim Bienenstich kommt da eher auch noch Pudding rein.
Ah, genau.
Genau.
Ja.
Oder sonst, wenn ich nur so Sahnetorten mache, dann mache ich auch immer sehr gerne Joghurt mit rein. Das gibt dann nochmal so ein bisschen Frische und genau.
Was für ein Joghurt?
Da nehme ich dann tatsächlich sehr gerne Hafer- oder Sojajoghurt.
Aber der hat ja auch ein bisschen Eigengeschmack. Also genau. Soja, finde ich, schmeckt so ein bisschen bitter.
Also ja, aber in der Kombi mit der Sahne, finde ich, gleicht sich das gleicht sich sehr gut aus.
Ah, oh, okay, ich muss es echt probieren.
Ja.
Ich hab noch zu viele Vorurteile, obwohl ich selbst quasi vieles vegan esse.
Ja.
Was ist deine Lieblingstorte?
Oh, was ist meine Lieblingstorte? Muss ich mich jetzt echt auf eine festlegen?
Top 3.
Okay, Top 3. Carrot Cake, weil der ist einfach so würzig.
Der ist saftig auch, oder?
Der ist so saftig und das ist auch so, was so die Leute denken. Manchmal denken so, hä, voll komisch, Karotte und Kuchen.
Nein, ist voll geil.
Ja, ist voll
das
geil.
Das gab's vorher auch schon, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
So Rübli-Torte.
Rübli-Torte, genau. Ach so,
genau.
Ja, Rübli-Torte, klar. Ja.
Ja.
Genau. Was mag ich noch? Ja, tatsächlich Bienenstich mag ich auch sehr gerne und Mandarinensahne, weil das ist einfach so fruchtig, so locker leicht für den Sommer. Oh, perfekt.
Okay, du hast vorhin schon angesprochen, die Sachen müssen nicht gekühlt werden, was natürlich ein großes Argument für vegane Zutaten ist. Mhm. Was ist denn aber dein ursprünglicher Antrieb gewesen?
Mein ursprünglicher Antrieb war tatsächlich die Nachfrage im Café. Also ich hatte ja bis letztes Jahr ein Café in Stuttgart-Mitte und da haben wir auch selber Kuchen gebacken und ganz am Anfang noch mit Eiern und Milch, also weil ich das selber auch gar nicht anders kannte.
Das war nicht als veganen Café konzipiert?
Am Anfang nicht, nee. Aber die Wandlung oder kam dann relativ schnell, ja, tatsächlich. Also ich selber war schon Vegetarierin und habe mich da aber tatsächlich mit dem Thema Milch oder Eier gar nicht groß befasst irgendwie. Und dann kam aber so die Nachfrage auf, ja, wenn du selber backst, kannst du nicht einfach mal vegan backen? Und ich bin immer so, ja klar, Herausforderung, komm, gib mir. So, und dann habe ich mir das angeschaut und ausprobiert und dann dachte ich so, okay, also es schmeckt genauso gut, es schmeckt sogar besser und die Herstellung ist viel, viel einfacher als beim Backen mit Butter und Eiern. Und naja, und dann habe ich einfach alles umgestellt und dann gab es nur noch vegane Sachen im Café. Ja.
Wie siehst du die Szene da in Stuttgart?
Viele gute Ansätze, zum Glück viele gute Angebote, aber es hat definitiv noch Luft nach oben. Ja.
Noch zu wenig. Und
ja.
Du hast 2 Jahre dein Café Isla betrieben,
genau.
Gar nicht ursprünglich vegan, sondern hast dann umgestellt.
Mhm. Genau.
Aber das gibt's jetzt auch nicht mehr.
Nee, das gibt's
nicht mehr. Das ist ein bisschen
schade. Das ist total schade, ja. Da habe ich auch sehr viele meiner Gäste sehr unglücklich gemacht, leider. Aber ich hatte einen ziemlich schweren Unfall und seitdem kann ich das körperlich einfach nicht mehr machen. Und da blieb mir im Prinzip einfach keine andere Wahl, ja.
Wie war das für dich?
Ja, es war schon hart, weil ich ja quasi mein halbes Leben, also 15 Jahre lang, habe ich schon darauf hingearbeitet, ein eigenes Café zu haben. Also ich habe schon mit 15 Jahren angefangen, in einem Café zu arbeiten und dann war schon relativ schnell klar, dass ich auch selbst mal eins haben möchte. Und nachdem ich dann aber wirklich so gekämpft habe und mit den Folgen des Unfalls und mit den Schmerzen, war ich dann am Ende total fein damit und habe gesagt, es war jetzt gut, so wie es ist, ich habe die Erfahrung gemacht. Und jetzt bin ich einfach bereit für was Neues und ja, kann darauf eben aufbauen und die Erfahrungen aus dem Kaffeegeschäft mitnehmen und habe damit meinen Frieden gemacht.
Du hast gerade erzählt, du hast 15 Jahre in der Gastro gearbeitet und hast damit natürlich wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, aber auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt offensichtlich. Wenn man mit 17 in dem Fall in die Gastro einsteigt, muss man das schon auch wollen, weil es ist auch ein harter Job. Also was hat dich denn daran so fasziniert? Was hat dich da so bestärkt, in dem Business zu bleiben?
Also ich fand es einfach schon immer schön, so viel Kontakt mit so vielen verschiedenen Menschen zu haben, dass einfach jeder Tag anders ist, nicht so wie der vorherige Tag. Und dass ich auch schon als Angestellte damals viel Freiheiten hatte, also selber Ideen einbringen konnte und tatsächlich auch einfach mir das Spaß gemacht hat, mit meinen Händen auch zu arbeiten, ja. Also ich habe dann auch am Ende des Tages gesehen, okay, was habe ich geschaffen? Ich habe, keine Ahnung, 5 Torten gebacken oder ich habe 50 Gäste glücklich gemacht, weil die mit dem Service super zufrieden waren. Und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, auch einfach Gastgeberin zu sein und dafür zu sorgen, dass sich Menschen, ja, wohlfühlen, ja.
Das ist es wahrscheinlich, weil handwerklich zu arbeiten ist das eine, okay. Mhm. Selbstständig zu arbeiten ist, wenn du selbstständig bist, immer so, ne?
Ja.
Und dann auch eigenverantwortlich zu arbeiten, aber dieses Gastgeberin zu sein, für Leute da zu sein, die soziale Interaktion, das hast du ja auch nicht in jedem Beruf.
Ja,
genau. Und dafür ist es echt hart.
Ja.
Also ich glaube, du standest dir wahrscheinlich viele Tage die Füße in den Bauch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also als Angestellte nicht so sehr, aber dann später als eigene Unternehmerin mit eigenem Café auf jeden Fall, ja.
An welchem Punkt hast du dich denn entschieden, dieses Café zu gründen?
Oh, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so einen Punkt gab. Ich glaube, es war wirklich so ein schleichender Prozess. Während ich da in dem einen Café, wo ich angefangen habe, habe ich ja wirklich 5 oder 6 Jahre gearbeitet, also während der Schule, während des Abis, genau, in Neu-Ulm, genau, Neu-Ulm. Und ja, und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann, klar, stellst du dir die Frage nach dem Abi, was soll jetzt kommen? Ja, schon irgendwas studieren. Und ja, was willst du denn studieren? Dann dachte ich, ja, also eigentlich ist klar, dass ich mein eigenes Unternehmen haben will und dass es dann auch ein Café sein soll. Also ja, BWL liefert da die besten Grundlagen und dann war das eigentlich relativ schnell gesetzt, dass ich das studiere und ja.
Also du wusstest, du willst selbstständig sein, dass es ein Café wird, war jetzt noch gar nicht unbedingt der Plan? Oder war das jetzt eh logisch?
Es war wahrscheinlich nicht wirklich der Plan am Anfang des Studiums, aber es war schon so ein Traum, sage ich mal, ja. Also wahrscheinlich hatte ich den Plan, irgendwas, ja, Seriöseres zu machen, eigenes Unternehmen zu gründen.
Hättest du Ideen gehabt? Weißt du das noch, ob da irgendwas anderes noch eine Rolle gespielt hat?
Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, ich war so vielseitig interessiert, dass ich am liebsten 10.000 verschiedene Sachen irgendwie gemacht hätte. Und dann habe ich auch gedacht, das Einzige, was mich wirklich die ganze Zeit über so begleitet hat, also ich hatte mich zum Beispiel auch voll für Sprachen interessiert. Ich war, habe im Abi 3 verschiedene Sprachen gemacht. Oder ich habe gedacht, oh, IT wäre eigentlich auch nice. Du konntest ja auch gut mit Zahlen so. Also ich bin da echt so in viele verschiedenen Richtungen gegangen. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber das Einzige, was ich bisher immer, also wofür die Leidenschaft immer angehalten hat, ist halt so die Gastro und so dieses Backen und so dieses Gäste glücklich machen. Und das ist es dann, hat sich dann so mehr und mehr rauskristallisiert, vor allem dann auch während des Studiums. Ich habe ja ein duales Studium gemacht in einem Konzern und das war dann natürlich so das totale Anti-Programm, sage ich mal, zu einem kleinen, flexiblen Team in der Gastro. Und da hat sich das dann relativ schnell rauskristallisiert.
Dass es keinen Spaß macht.
Ja, also nicht für mich, genau.
Dich dort nicht siehst.
Genau.
Und erzähl mal den Prozess, wie man ein Café eröffnet.
Also ich hatte richtiges Glück, muss ich gleich im Vorfeld dazu sagen. Ich hatte einfach die richtigen Leute gekannt. Also das klingt jetzt blöd, aber
du warst aus der Branche, ne?
Ja, also klar, genau. Ich war in der Branche schon drin. Also ich habe auch nach meinem Umzug nach Stuttgart zum Studium, habe ich mir hier auch wieder einen Nebenjob gesucht und habe hier auch gearbeitet.
Welchem Café warst du denn da damals?
Ich war im Café Zadu. Das gibt's jetzt leider auch nicht mehr. Das war in der
Mit Z?
Ja, mit Z.
Also vom Hörensagen, ja.
Genau, war in so einem Künstleratelier, Künstlerhaus oder so, neben einer Siebdruckwerkstatt in der Reuchlinstraße, da in der Nähe Schwabstraße. Das gab es ziemlich lange und die hatten auch einen ziemlich bekannten Brunch, Samstag und Sonntag. Genau, und da habe ich gearbeitet. Montag bis Freitag in die Uni, von 8 bis um 4 und dann am Wochenende halt dort. Und genau, dann kann ich da halt schon die Leute, dann habe ich tatsächlich auch mal, dann bin ich darüber zu Dexo gekommen, das ist so ein Catering-Unternehmen, kann man sagen, die machen aber auch Betriebsgastronomie, also auf gut Deutsch Kantine. Und da war ich dann stellvertretende Betriebsleiterin schon, habe da dann Vollzeit dort gearbeitet. Und währenddessen habe ich nochmal einen Nebenjob angefangen, dann in dem ehemaligen Café Vis-a-vis. Das war das Vorgängercafé quasi vom Café Isla. Und dort habe ich tatsächlich so meinen Traumnebenjob angefangen, weil da war ich am Anfang nur dazu da, um Kuchen zu backen. Mhm. Also ich bin da echt hin am Sonntag oder am Samstag und habe da irgendwie 5-6 Stunden lang nur Kuchen gebacken und fand es total toll.
Dabei hast du da überhaupt keine Ausbildung eigentlich. Das ist alles Learning by Doing,
nicht,
ne?
Ja, so genau.
Selbst beigebracht.
Ja, genau. Ja, und dann ist dort die Leiterin vom Café Vis-a-vis ist dann gegangen. Dann haben sie eine neue Leiterin gesucht und dann war quasi ich da und habe gesagt, ja klar, ich kann es mal machen.
Du nimmst es und hast es aber komplett umgebrandet dann und neu aufgezogen.
Ja.
Du hast aber erzählt, du hast dich da schon auch beraten lassen und auch standortmäßig da Beratung bekommen.
Ja.
Das heißt, du hast parallel auch nach anderen Standorten schon geguckt.
Genau, ja. Also ich hatte, als ich diese als stellvertretende Betriebsleiterin gearbeitet habe, das war nur befristet von vornherein und ich wusste, okay, danach möchte ich es jetzt wirklich in Angriff nehmen. Es passt jetzt finanziell, es passt vom Zeitpunkt her und da habe ich wirklich schon auch gesucht nach Immobilien und nach Standorten und habe mich dann auch informiert, bin dann zu dem IHK-Gründertag gegangen, habe mich bei der DEHOGA schlau gemacht. Die haben mir ganz viele tolle Angebote für angehende Gründerinnen und Gründer. Genau, und da habe ich eben dann auch zwei dieser Gründungsberatungen in Anspruch genommen Und das war wirklich klasse. Also die erste hat mich von einem riesengroßen Fehler bewahrt, muss ich einfach mal so sagen. Da ging es um einen Standort in Esslingen, den ich natürlich in meiner Anfangseuphorie mit rosaroter Brille ganz, ganz toll fand und quasi schon eingerichtet hatte vor dem geistigen Auge. Und dann kam der Berater und hat sich das wirklich einfach mal so einfach mal auf die Fakten geguckt und die Zahlen. Und gut, er kannte sich in Esslingen auch aus, ich halt nicht. Und hat gesagt, nee, mach das nicht, das wird nichts. Also du wirst niemals so viel erwirtschaften können, dass du davon leben kannst. Und dann habe ich es auch zum Glück gelassen.
Woran lag das? Was hat er da angebracht für Negativargumente?
Es war einfach von der Fläche für mein Konzept zu klein. Also es wäre für ein Imbiss wäre das gut gewesen. Und ich dachte halt so, naja, es ist klein, es ist schnucklig. So für den Anfang ist es ja super. Und er hat gesagt, mach das nicht. Das ist der größte Fehler, den alle machen. Die fangen klein an, weil die meisten Kosten fallen so oder so an, egal wie groß der Gastraum ist. Ja. Und dann hast du aber mit wenig Sitzplätzen, kriegst du gar nicht die Umsätze, die du brauchst, um diese Kosten überhaupt decken zu können. Ja, und das war einfach so das K.O.-Kriterium.
Aha, also merke, große Fläche, mehr Leute, aber du brauchst ja auch mehr Personal entsprechend.
Ja.
Das geht ja auch ins Geld.
Ja, das geht auch ins Geld. Also man muss da wirklich sich das gut durchrechnen und gut überlegen.
Das heißt aber, eigentlich müsste man da schon mal mit einem Kredit starten, weil sonst ist es fast nicht realisierbar. Außer man hat sehr viel auf der hohen Kante natürlich.
Genau, ja, außer man hat sehr viel gespart. Also ich hatte zum Beispiel das große Glück, dass ich ja beim dualen Studium sehr gut verdient habe und dann noch meine diversen Nebenjobs. Also ich konnte das aus eigener Kraft stemmen. Ich musste zum Glück keinen Kredit aufnehmen. Was mir eigentlich auch wichtig war, weil ich aus dem persönlichen Umfeld nur negative Erfahrungen mit Krediten mitbekommen habe und es für mich eigentlich von vornherein deswegen klar war, dass ich mich nicht verschulden möchte für meinen Traum und für meine Idee, sage ich jetzt mal.
Wie hoch waren die, oder beziehungsweise war das eine hohe Investition jetzt in dem Café? Das gab es ja schon, aber ich nehme an, du hast es komplett umgestaltet.
Ja, aber auch da hatte ich wirklich sehr viel Glück, weil wir einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten und ich keine horrende Ablösesumme zahlen musste, was sonst so auf dem Markt gefordert war. Also manchmal hatte ich mir auch Locations angeguckt, die wollten 50.000 bis 100.000 Euro Ablösesumme für irgendwelche.
Zeigst, was du raushaust. Genau. Außer musst wahrscheinlich
ja,
entsorgen.
Genau,
musst.
Also ja, für Altmetall. Anders kann ich es gar nicht sagen, aber die wollen halt einfach mit dieser Location eben Geld machen. So. Und da war das zum Glück nicht so. Also ich glaube, alles in allem mit der Umgestaltung, ich konnte ja auch ganz viele Sachen einfach weiter benutzen, quasi so auf Mietbasis, die quasi in diesem, ja, in diesem Pachtzins mit drin war, die ich denen gar nicht abkaufen musste. Und das hat die Kosten natürlich sehr im Rahmen gehalten. Das waren, glaube ich, am Anfang 30.000 Euro oder so.
Und hast du das Personal auch mit übernommen?
Genau, das Personal, was es gab, die habe ich mit übernommen und dann musste ich aber noch viel, viel mehr einstellen, weil es dann, vor allem als ich dann komplett veganes Angebot hatte, ist es dann so durch die Decke gegangen, dass ich mein Personal verdreifachen musste.
Und schwupps hast du Personalverantwortung, das war dann auch neu wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wie war das für dich?
Es war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, ja. Also ich hatte bisher nicht so viel Personalverantwortung, also nicht für so ein großes Team. Wir waren wirklich in Hochzeiten, bevor dann der Lockdown kam, waren wir 10 Leute. Und das war schon sehr schwierig für mich, ja, weil ich hatte ja im Prinzip niemanden, der mir das irgendwie beigebracht hat. Ich würde auch nicht von mir behaupten, ich bin jetzt die geborene Führungspersönlichkeit.
Da hilft so ein Studium halt auch nicht, ne?
Nee, gar nicht. Also
auch wenn es Management ist.
Klar hast du da die Fächer Unternehmensführung, aber das war leider sehr theoretisch, muss ich sagen. Also so praktische Skills habe ich da jetzt keine an die Hand bekommen. Und da gab es schon sehr viele Situationen, wo ich natürlich auch Fehler gemacht habe, klar, wo es nicht so reibungslos alles ging, aber ja, man lernt ja daraus und wächst an seinen Herausforderungen.
Du bist gut durchgekommen.
Ja.
Was waren denn so die besten Momente in dieser 2 Jahre eigenen Kaffeezeit?
Das waren vor allem immer so die Momente, wenn halt so Leute reinkamen und sich dann die Vitrine angeguckt haben und die gesagt, ja, habt ihr dann auch was Veganes? Und dann sage ich so denen, ja, es ist alles vegan. Und die gucken dich dann so mit großen Augen an, ganz ungläubig. Und die glauben dir das auch erstmal nicht. Die denken, du hast die falsch verstanden oder erzählst denen irgendeinen Quatsch, weil es einfach so leider immer noch unvorstellbar ist, dass, weiß ich nicht, eine Vitrine mit 9 verschiedenen Kuchen da essen, die einfach alle vegan sind.
Und alle Sahnetorten.
Nicht nur alle. Nein, nicht alle. Ich habe eine gute Auswahl für alle gehabt.
Aber sehen halt nicht so aus, als wären sie die typischen,
ja, genau,
staubtrockenen, ja, Müsli-Riegel. Sorry an meinen Mann an dieser Stelle.
Genau, es ging über so das übliche Apfelstreuselkuchen und Bananenbrot hinaus, was es halt,
genau,
sonst
Bananenbrot, ja,
gibt. Ja. Genau.
Ja, wie gesagt, ich habe immer noch Vorurteile offensichtlich.
Ja.
Das ist wie mit Ökomode. Das ist inzwischen halt auch keine Jutebeutel mehr, die man sich irgendwie umhängt oder Kartoffelsäcke.
Ja.
Aber das heißt, es ist wirklich so gekommen, dass die Leute das gefordert haben oder danach gefragt haben. Aber das heißt ja auch, dass der Markt dafür doch viel größer ist, als man denkt.
Ja, er ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und der wächst ja auch immer mehr. Also, und es sind ja auch nicht nur nur in Anführungszeichen die Veganer und Veganerinnen, sondern zum Beispiel sind ja auch viele Leute dabei, die sagen, ja, ich möchte aus Gesundheitsgründen keine Milchprodukte essen oder so,
genau,
oder ich vertrage die auch nicht. Genau, oder die sagen, hey, ja, also ich esse schon noch Fleisch, aber ich finde es voll spannend und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ne? Also so Flexitarier, Flexitarierinnen, wie man so schön sagt, die da einfach offen sind und es gerne auch mal ausprobieren. Und dann hatte ich tatsächlich auch einfach viele Leute, die einfach so gekommen sind, denen war das im Prinzip egal, was, ob da jetzt Kuh drin war oder Pflanze drin war, die sind gekommen, weil sie es einfach lecker fanden.
Ja.
Ja.
Ja, gut. Und dann kam deine Verletzung ins Spiel.
Ja.
Das heißt, mit Stehen und Arbeiten und im Stehen arbeiten, so, das war dann alles nicht mehr möglich.
Ja,
und
genau.
Dann lief die Pacht, glaube ich, auch aus, beziehungsweise du hättest verlängern können, aber hast gesagt, das ist für mich jetzt an der Stelle, macht das keinen Sinn mehr.
Ja, genau. Also ich hatte dann nach 2 Jahren hatte ich dann schon 3 OPs hinter mir und es war einfach keine Besserung in Sicht. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt um 5 Jahre zu verlängern mit der Aussicht, bei jedem Schritt tagtäglich Schmerzen zu haben und so zu arbeiten.
Das macht ja alles madig.
Das macht alles madig, ja. Und das macht keinen Spaß. Und die Gäste sehen es dir an und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken es dir an. Und das ist ja dann für alle nix Gescheits.
Und diese Backboxen, war das aus der Not geboren oder war das eh schon eine Idee, die vorher da war?
Das war tatsächlich eine Idee, die schon vorher da war. Da bin ich auch jetzt noch meine Kundin sehr, sehr dankbar, dass sie mich quasi auf die Idee gebracht hat. Das war so in der Vorweihnachtszeit und sie hat gesagt, ja, oh, meine Freundin hätte so Lust auf eine vegane Torte und die wohnt aber irgendwie auf dem Land und da gibt's quasi gar nichts, also weder ein Café noch irgendwie in den Supermärkten irgendwas und ans Backen traut sie sich nicht ran. Die bisherigen Versuche waren irgendwie alle Fails. Und kannst du ihr nicht einfach mal eine Torte schicken? Und dann habe ich mir das überlegt und angeschaut und recherchiert und dann war ziemlich schnell klar, nee, das funktioniert so nicht, weil das einfach so viele Ressourcen kostet, eine Torte zu verschicken, also mit Verpackung, mit Kühlung und allem. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich echt nicht machen. Und da habe ich mir gelegt, naja, aber eigentlich die Zutaten musst du ja alle nicht kühlen. Die kannst du alle auch in Papier und in Glas verpacken. Und dann habe ich ihr halt vorgeschlagen, du, ich mache dir ein Paket fertig, ich schreibe dir eine Anleitung und dann schafft es auch deine Freundin, das garantiere ich dir, da wirklich eine tolle Torte zu zaubern. Und dann hat sie sich drauf eingelassen und dann haben wir das gemacht. Und dann war sie so begeistert und hat so ein tolles Feedback gegeben, dass ich das dann quasi für die Weihnachtszeit so in meinem Café angeboten habe, so zum Mitnehmen als Geschenk.
Ah,
und genau, da war ja eh Lockdown, war ja eh alles nur to go. Das heißt, ich konnte meine ganzen Tische vollstellen mit Backmischungen für die Leute zum Mitnehmen. Und ja, wurde auch sehr gerne mitgenommen. Habe sehr tolles Feedback bekommen und so hat sich das dann quasi entwickelt. Ja.
Da hat dann das eine das andere abgelöst.
Mhm.
Und wie funktioniert dein Business heute?
Für mich persönlich funktioniert es gut, also besser als das Café es jetzt gekonnt hätte, sage ich jetzt mal, rein gesundheitlich her. Vom Finanziellen her ist natürlich noch Luft nach oben. Ne? Also ich bin jetzt einfach noch in der Anfangszeit, wo ich noch viel mehr Zeit und Geld vor allem investiere, als dass ich das rausbekomme. Aber der Plan ist natürlich schon, dass es in den nächsten 2 Jahren profitabel läuft, das Business. Genau.
Und so rein praktikabel, woher kriegst du deine Kunden, Kundinnen? Wie verkaufst du, wo verkaufst du, wie versendest du, wie läuft das ab?
Genau, also ich habe mein Lager zum Glück auch in meinem, ja, meinem Wohnhaus, da wo meine Mietswohnung ist, konnte ich im Untergeschoss noch Räumlichkeiten anmieten. Die habe ich dann alle schön umgebaut, dass das alles so mit dem Gesundheitsamt und so weiter hygienisch alles einwandfrei ist.
Na, die kontrollieren auch, ne?
Genau, die kontrollieren auch, weil ich arbeite ja nach wie vor mit Lebensmitteln. Genau, und da verpacke ich die dann. Ich bekomme meine Ware meistens zugeschickt, weil ich kein Auto habe und auch keins haben möchte. Genau, und das meiste bekomme ich dann in Bio-Qualität zugeschickt und dann lagere ich das dort, dann verpacke ich das in kleinere Einheiten, sodass dann auch nichts übrig bleibt, was die Leute dann vielleicht wegschmeißen würden. Und ja.
Wie schaffst du es, du sagst, du versuchst möglichst ressourcenschonend zu arbeiten. Wie schaffst du es da, auf deine Verpackungen zu verzichten, sofern es geht?
Genau, also ich versuche halt eben in Großpackungen zu kaufen. So, und das heißt, dass dann schon viel Müll, viel weniger Müll anfällt, sage ich mal, als wenn jeder einzelne so kleinere Verpackungen kauft. Und ich benutze vor allem Papier, also für meine Backmischungen, die sind alle in Papier.
Füllst du die selber ab auch?
Genau, ich fülle die auch selber ab noch, genau, alles noch per Hand und mit einer Waage, genau. Und
Papiertüten, die lässt du bedrucken oder wie geht das?
Nee, die sind unbedruckt, da kommen dann einfach nur Etiketten quasi mir drauf. Und wenn man die dann ablöst, dann kann man die Beutel entweder weiterverwenden, zum Beispiel als Komposttüte oder so. Oder da nochmal irgendwas anderes reinverpacken. Genau. Oder ich benutze auch Schraubgläser zum Beispiel. Genau, also einfach so wenig wie möglich Plastik. Also auch keine Luftpolsterfolie oder so, sondern so Holzwolle. Genau.
Und versendest dann.
Genau, und dann
bringst die einzeln zur Post.
Nee, die werden zum Glück auch abgeholt.
Alles geht, okay.
Ja, genau, die werden zum Glück abgeholt.
Brauchst ein Lastenrad.
Ja, genau. Ja, habe ich auch, aber das würde nicht ausreichen. Aber ja, das wird zum Glück abgeholt. Genau, von DHL, auch mit der Go Green Option, dass es die CO2-Emissionen für den Transport ausgeglichen werden. Genau, und dann kommen die versandkostenfrei zu dir nach Hause.
Ah, okay, was kosten die aktuell, die Torten, so im Schnitt?
So im Schnitt 30 bis 35 Euro, je nach Sorte, genau.
Inklusive Versand?
Genau, inklusive Versand.
Und, okay, und die, klar, die Zutaten gehen davon ab.
Mhm.
Und ich schätze, jetzt momentan kannst du davon, da hast du selber gesagt, noch kannst du davon nicht leben.
Genau.
Du müsstest da also etwas größer denken.
Genau, also das funktioniert nur, wenn ich quasi skaliere. Das heißt, was in diesem Business und auch in anderen am teuersten ist, das sind natürlich nicht die Zutaten, sondern das ist die Arbeitszeit, das ist das Personal. Das heißt, solange wie jemand da steht und es per Hand abfüllt und verpackt und alles, sind die natürlich einfach nur so teuer, dass es sich für mich nicht lohnt, sage ich jetzt mal. Also, dass es gerade so kostendeckend ist. Das heißt, ich muss auf jeden Fall größer denken. Und wenn ich dann mehr Menge habe, kann ich zum einen auch günstiger einkaufen und zum anderen kann ich es dann auch maschinell verpacken lassen und abfüllen lassen. Genau.
Was ist da so dein Plan dahinter? Bis wann soll das soweit sein?
Also bis, wir haben jetzt 2022, ja, so bis 2024 möchte ich da von meinem Unternehmen leben können.
Kannst du dich bis dahin über Wasser halten? Mit Reserven?
Ja.
Nicht schlecht. Also, bist du gut angespart.
Ja.
Kannst wahrscheinlich nicht allzu viel zurücklegen, aber...
Nee, genau. Also Altersvorsorge ist jetzt ein bisschen nach hinten gestellt, sage ich jetzt mal. Da muss ich dann da aufholen. Aber ich habe ja einfach großes Glück. Ich zahle sehr wenig Miete. Habe dadurch, dass es jetzt nur noch in Anführungszeichen ein Online-Shop ist, auch einfach nicht mehr diese wahnsinnigen Fixkosten, wie jetzt beim Café damals.
Ja, klar.
Genau, und bin einfach generell ein sehr genügsamer und sehr sparsamer Mensch.
Jetzt hast du gerade Online-Shop gesagt. Wie hast du den aufgebaut? Mit was hast du den gestaltet? Wie ist das Bezahlsystem?
Genau, also ich habe mich informiert. Es gibt ja so die gängigen Anbieter, jetzt Shopware oder Shopify oder WooCommerce. Und habe mir dann einfach so, ja, die Eigenschaften und Spezifikationen und so weiter angeschaut und habe mich dann im Prinzip für Shopware entschieden als Basis und habe mir dann Hilfe geholt von meinem Webseitendesigner, der schon mir mit der Café-Webseite geholfen hat. Und der hat mir dann quasi so das ganze Technische eingerichtet mit dem Online-Shop und dann habe ich den einfach mit Daten gefüttert, mit Bildern und genau, viel getestet. Vieles ist immer noch auch nach dem Livegang schiefgelaufen. Und ja, aber so ist es halt einfach.
Und bezahlen über PayPal oder wie geht das?
Genau, du kannst über PayPal bezahlen, über Molly, also über Kreditkarte, über Sofortüberweisung, also die gängigsten.
Wenn du jetzt PayPal zum Beispiel integrierst, zahlst du da wiederum Provision an PayPal? Wie läuft das?
Genau, also man zahlt immer Provision. Das kommt immer drauf an, also für Kreditkarte und PayPal am meisten. Ich meine so 2,5% oder so. Wenn du Sofortüberweisung machst oder Abbuchung, ist es ein bisschen günstiger. Aber klar, die wollen ja auch ihr Geld verdienen.
Das ist viel, 2,5%. Ja. Tja, ich meine, die können dir das Geld halt auch nicht per Brieftaube übermitteln.
Nee.
Ne? So ist genau, es halt heute so leider. Ja. Aber klar, wenn man jetzt noch sehr, sehr, sehr klein skaliert hat, dann fällt das wahnsinnig ins Geld.
Ja, genau.
Und deshalb musst du ja größer denken, früher oder später.
Genau.
Wie gehst du mit Kritik um? Gibt es Kritik? Was kommt da so für Feedback von deinen Kunden und Kundinnen? Also positiv und negativ?
Ja, zum Glück kommt Feedback, zum Glück kommt auch Kritik. Also ich bin da immer sehr dankbar dafür, wenn Menschen sich auch wirklich zurückmelden, gerade wenn ihnen was nicht gepasst hat. Weil ich meine, wenn ich, sage ich jetzt mal, von den Schwächen meines Produkts oder meines Services nichts weiß, dann kann ich es ja auch nicht besser machen, ne?
Ja,
also wenn, da habe ich ja viel mehr verloren, als wie wenn der Mensch im Stillen so vor sich hin bruddelt und dann seine Familie und seinen Freunden berichtet, wie schlimm diese Torte doch war und dass sie ja nicht dort bestellen sollen.
Ja,
als wenn er dann zu mir kommt und sagt, du, also irgendwie so und so, das war jetzt nicht so toll. Und dann sage ich, hey, ja, danke für die Rückmeldung, ne? Pass auf, wir können das und das machen. Wie kommen wir da wieder zusammen? Ne?
Was kommt denn da zum Beispiel so? Was funktioniert denn beim Tortenbacken am schlechtesten? Oder was? Wo gibt's da Probleme?
Wo gibt's da Probleme? Also so beim.
Kriegen die Sahne nicht steif? Also.
Nee, das zum Glück ist noch nie passiert. Ja, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn dann halt, wenn sie sagen, ja, es hat mir jetzt nicht geschmeckt, weil ich sage, ja, es ist ein bisschen schwierig, Geschmackssache halt. Aber ich kann dir dann zum Beispiel vielleicht eine andere Sorte oder so zuschicken und ich kann dir sagen, hey, wenn du das, weiß ich nicht, mach dann noch das und das Gewürz rein oder mach vielleicht mehr Zucker, weniger Zucker oder irgendwie so. Ne, dann kann ich schon noch versuchen, irgendwie so der Kundin oder dem Kunden entgegenzukommen. Oder jetzt kam halt die Rückmeldung gerade bei den glutenfreien Produkten, was echt eine Herausforderung ist, immer noch.
Also keine Milch und also keine
glutenfrei und vegan
und kein
ist,
Weizen.
Ja, das ist echt.
Nee, Gluten ist ja noch in anderen.
Noch mehr, ja, genau. Also auch kein Dinkel, teilweise kein Hafer und so. Also es ist schon sehr schwierig, dass es dann sehr kompakt ist und nicht so fluffig, wie sie es vielleicht erwartet haben.
Das glaube ich, ja.
Ja, also ich schreibe es zwar schon immer rein in die Beschreibung, sondern dass es halt sehr nussig ist und sehr saftig und eher nicht fluffig. Aber wenn du dann halt was anderes erwartest, es ist dann, kommt dann halt so die Rückmeldung, ja, es hat super geschmeckt, aber vielleicht kannst du ja noch was machen.
Es sah halt nicht so schön aus.
Nee, vielleicht kannst du was machen, dass es halt nicht so saftig ist, sondern mehr fluffig. Dann sage ich, ja klar, also ich versuche ja alles irgendwie um meine...
Saftig als fluffig.
Ja.
Fluffig. Okay,
also... Ja, so, ne, aber wenn man mir das sagt, dann kann ich ja auch was dran machen.
Okay,
ne?
Und die Rezepte entwickelst du ja auch alle selber. Da steckt ja auch wahnsinnig viel Forschungszeit jetzt
voll,
momentan drin.
Total. Ja.
Das sind ja auch deine persönlichen Rezepte. Vermarktest du die nebenher auch noch? Also zum Beispiel auf chefkoch.de oder sonst irgendwas?
Nee, gar nicht.
Nee, soll deins bleiben.
Ja, genau.
Was würdest du denn sagen, mal abgesehen von deinen Backkünsten, die du jetzt sehr wohl brauchen kannst, was du persönlich für dein Business an Fähigkeiten mitbringst? Oder generell als Gründerin?
Ja.
Was brauchst du auch dafür?
Also ich glaube, dass mein BWL-Studium nicht verkehrt war, dass das schon gute Grundlagen geschaffen hat und dass ich auch so eine Affinität habe für Zahlen, dass ich mich tatsächlich auch einfach gern mit Zahlen beschäftige. Also ich bin da schon ein bisschen ein Freak. Manche vielleicht, die denken so, Backen und Zahlen, wie passt das? Naja,
Grammangaben.
Ja, guck, jetzt kann ich das denen auch mal erzählen, erklären, wie das zusammenpasst. Ja, genau. Ja, und das schadet nicht. Also wenn man wirklich Angst vor Zahlen hat und sagt, das wird schon alles irgendwie, ich mache den Preis so Pi mal Daumen und gucke mir meine Kosten und alle Zahlen nicht so genau an, das kann sehr schnell in die Hose gehen. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass mir das zum einen Spaß macht und ich zum anderen auch aus dem Studium noch so ein bisschen was mitgenommen habe, was mir so dabei hilft. Ja, dann jetzt für die zweite Gründung ist es natürlich auch ganz gut, dass ich auch die Erfahrung mitgebracht habe aus der ersten Gründung und dass ich auch einfach so dieses Durchhaltevermögen mitgenommen habe. Also, dass ich weiß, es funktioniert halt nicht über Nacht. Ja, also du wirst nicht über Nacht zur Millionärin, außer du gewinnst vielleicht im Lotto. So, aber als Unternehmerin ist es vor allem harte Arbeit und es ist vor allem Arbeit, die sich schon in die Länge zieht. Ja, also wir rechnen ja oder ich plane ja mit Jahren und nicht irgendwie mit Wochen oder Monaten oder so. Ich sage, das dauert Jahre, bis ich profitabel arbeite.
Das heißt, deine Genügsamkeit spielt ja auch eine große Rolle. Genau. Deine Bescheidenheit, sagst du auch, weil wenn du dich jetzt wenn du auf großem Fuße leben würdest, würde das nicht möglich sein.
Nee, genau.
Sicher nicht. Ja. Nochmal ganz kurz den Sprung zurück zu den Zahlen und dem Preismodell, weil 30 Euro bis 35 Euro für eine Torte, die man selber backen muss, klingt auf den ersten Moment recht teuer. Du hast es aber für dich natürlich eruiert. Wie viel kannst du nehmen? Wie viel nimmt wahrscheinlich die Konkurrenz in so einem Fall? Ja. Können wir auch noch gleich drüber sprechen.
Genau.
Und es scheint zu funktionieren. Also wie setzt sich das dann für dich zusammen, so ein Modell?
Ja, wie setzt sich das zusammen? Also du musst dir mal überlegen, also du lädst jetzt zum Geburtstag ein, ja, und lädst deine Familie ein, deine Freunde und du sagst, okay, ich backe eine vegane Torte und dann ist schon, oha, okay, die Erwartungshaltung, ne, ist schon so da. Und dann hast du vorher gesagt, ja, du bist nicht so die erfahrene Bäckerin, dann musst du dir ein Rezept raussuchen, dann investierst du sehr viel Zeit in die Rezeptsuche, du guckst dir die Bewertungen, die Kommentare an, taugt das was, taugt das nix, bist da vielleicht schon ein bisschen unsicher, dann suchst du dir eins aus und dann guckst es dir an, denkst du, ah, okay, alles klar, so, und dann gehst du los und musst durch drei verschiedene Läden rennen, um die Zutaten zu besorgen, ja. Das kostet erstmal schon sehr viel Zeit, es kostet sehr viel Geld und auch Nerven, weil am Ende bekommst du vielleicht nicht mal alles, was du brauchst. Dann kaufst du irgendeine Alternative, wo du denkst, ja, wird schon irgendwie funktionieren, auch wenn es vielleicht nicht so im Rezept steht. Und dann machst du dich ans Backen und dann stellst du fest, okay, irgendwie funktioniert das alles hier nicht, hier fehlen Infos in dem Rezept, das macht so gar keinen Sinn, wie es da drin steht. Und irgendwie verhalten sich meine Zutaten, die ich hier habe, auch nicht so, wie sie sollten laut Rezept. Ja, dann bist du schon gefrustet, dann bist du gestresst. Es ist Samstag, 22 Uhr und du weißt, am nächsten Tag kommen die Leute und du hast einfach keinen Plan B. Ja, so, und dann ziehst du was aus dem Ofen und es ist schon irgendwie essbar, aber es ist jetzt nicht so wirklich geil. Also der Teig ist gummiartig und die Creme zerläuft dir und dann denkst du, okay, besser als nichts vielleicht. Und dann am nächsten Tag bleibt die Hälfte der Torte auf den Tellern liegen von deinen Gästen. Und dann kommt so dieser Killerspruch, den wir alle, die wir vegan leben, nur zu gut kennen. Ja, man merkt ja, dass es vegan ist. So.
Das heißt, deine Torten haben Erfolgsgarant.
Ja.
Den verkaufst du letztendlich.
Genau.
Die müssen so einfach gemacht sein. Die Zutaten müssen so gut miteinander, wie hast du es eben gesagt, funktionieren harmonieren.
Ja, also die Zutaten mit dem Rezept vor allem auch, ja. Also du bekommst die richtigen Zutaten und vor allem auch in der richtigen Menge. Also du kannst dich da auch gar nicht beim Abmessen irgendwie vertun oder so.
Kriegst du das, was du brauchst letztendlich?
Du kriegst das, was du brauchst, genau. Und du sparst dir einfach die Rumrennerei, du sparst dir die Fahrzeit, die Fahrtkosten und du sparst dir auch einfach den Stress, ja.
Okay, ich meine, so eine Backmischung, das ist jetzt eure Konkurrenz oder deine Konkurrenz, besser gesagt, die von Dr. Oetker oder wie auch immer im Backregal steht. Kostet ja dann 3,50 oder was? Da ist das ja alles auch schon dabei. Ich weiß nicht, ob es vegan ist, aber...
Jein, also es gibt vegane Backmischungen, aber das ist dann einfach nur... im Prinzip eine Box, ein Produkt, ja, und dann hast
so
du halt
Schachtel,
genau so eine klassische so Schachtel, genau, wo du dann, weiß ich nicht, vielleicht sogar Eiersatzpulver oder irgend so was anderes Komisches mit reinmachen musst, damit es funktioniert. Aber eine Torte ist ja einfach wesentlich komplexer, ja, also bei mir in der Box ist ja nicht nur diese Schachtel drin, sage ich jetzt mal, die du brauchst für den Teig, sondern ist ja alles drin und das ist der das, was eine Torte ja auch erst ausmacht. Es ist wirklich was Besonderes, das gibt es nicht jeden Tag. Das heißt aber auch, das Risiko, dass bei der Zubereitung etwas schief gehen kann, ist natürlich viel größer, weil du es eben vielleicht nicht jeden Tag machst und du hast auch mehr Schritte.
Mhm.
Und dieses Risiko nehmen wir dir einfach, ja, dadurch, dass wir ja wirklich die Zutaten so abpacken und so in dem Rezept auch beschreiben, dass es wirklich funktioniert und nicht schief gehen kann.
Das heißt, der USP ist die vegane Torte mit Erfolgsgarantie. Genau. Und sowas gibt es vergleichbar nicht.
Nee, gibt es nicht. Also es gibt natürlich schon so Tortenboxen, die sind aber nicht vegan und die richten sich vor allem so an Kinder bzw. Eltern, die halt für den Kindergeburtstag oder so eine Kindertorte backen wollen.
Für den Kindergarten.
Genau, oder für den
Kindergarten. Vegetarisch, vegan, was halt keine Nüsse und nichts drin ist.
Ja, aber halt eben nicht vegan, genau.
Nur nicht vegan, okay, genau. Die gibt es nicht vegan. Ja, okay. Genau. Aber bestimmt nussfrei, ganz sicher nussfrei.
Vielleicht.
Und ohne Kind, irgendein Zucker. Kind ist immer
lecker. Ja, genau. Ja.
Jetzt, ist das... Was du mir erzählt hast, ist, Marketing ist noch so ein bisschen weak bei euch.
Ja, genau.
Bei dir. Du hast dir jetzt jemanden eingestellt, der sich um das Marketing kümmern soll. Warum magst du das nicht? Woran hängt es da bei dir selbst?
Wie du schon gesagt hast, also im Prinzip das Unternehmen bin ja im Moment ich. Das heißt, ich bin ja alleine als Gründerin. Und das heißt im Umkehrschluss, niemand kann alles.
Du hast auch gar keine Zeit wahrscheinlich, ne?
So, ja. Und wenn ich das habe ich im Café am Anfang versucht und bin dann sehr schnell damit gescheitert, alles selbst machen zu wollen, weil das kannst du nicht. Das schaffst du nicht und da leidest nicht nur du drunter, sondern natürlich auch das Unternehmen selbst, ja, weil es wächst nicht, es geht nicht voran, wenn du versuchst, alles selbst zu machen. Und wenn ich jetzt anfangen würde, mir diese Basics beizubringen, von Online-Marketing, Social-Media-Marketing, mich so in die Instagram-Ads in SEO einzulesen, das kostet sehr, sehr, sehr viel Zeit und die möchte ich auch gar nicht investieren, weil letztendlich ist das viel teurer, wenn ich selber da Zeit investiere, als wenn ich mir da von außerhalb Hilfe hole. Ja, mit jemandem, die das viel besser kann als ich.
Ja, definitiv. Ja. Wir haben gesagt, genau, Instagram ist ein Kanal, Social Media generell, aber du träumst ja noch von Größerem.
Genau, also mein Wunsch wäre es ja wirklich, irgendwann mal so eine Backshow im Fernsehen zu haben, einfach weil...
Sat.1. Da gibt es die ganzen Backshows, oder?
Ja, tatsächlich, so das große Backen und so, genau. Weil veganes Backen kommt da einfach immer noch nicht vor und ist vollkommen zu Unrecht. Also es ist wirklich in der Herstellung, im Doing ist es so viel einfacher, dass selbst wenn du gar nicht vegan lebst, alleine schon... Blöd gesagt, vor lauter Faulheit würde ich gar nicht anders backen wollen.
Ja, so. Das ist clever. Genau, das ist es auch. Und das zählt ja auch noch dazu, dass es so viel bequemer ist.
Ja, es ist
auch. Kühlung brauchst du nicht, du kannst es zu Hause aufbewahren.
Genau, ja.
Genau, sogar die Schwarzwälder Kirsch. Ich habe mir das Praxisvideo dazu angeguckt, das gemacht wurde von einem Regionalsender. Da sind die Sauerkirschen dabei gewesen, die Sahne dabei gewesen, der Boden dabei gewesen und was war es noch? Schoko, glaube ich.
War noch Schoko Deko war dabei, glaube ich. Deko, genau. Und Joghurt war noch mit dabei.
Eigentlich alles Füllung, dabei, genau, was alles du eben dabei. Auch nicht kühlen musst. Ja. Und das erwartest du bei so einer Sahnetorte und gerade bei der Schwarzwälder ja gar nicht. Das Einzige, was eben nicht dabei war, das Kirschwasser. Aber das kann man sich ja optional an jeder Kasse besorgen. Genau. Das gibt es auch in kleinen Portionen.
Das gibt es auch in kleinen Portionen, genau.
Okay, die Backshow. Das ist was, wovon du träumst. Was inspiriert dich denn in deinem aktuellen Alltag und was gibt dir Kraft?
Ja, so dieser Blick fürs große Ganze, sage ich mal. Ja, also ich habe einfach so ein gutes Feedback bekommen, dass die Leute sich so arg freuen, dass sie dann sagen, boah, meine Family war so begeistert, ich konnte denen zeigen, hey, dass du einfach auf nichts verzichten musst, wenn du dich vegan ernährst, ja, dass du auch selbst geile Torte essen kannst. Und das ist einfach total schön zu hören, ja, also so, dass ich quasi mit meinen Produkten dazu beitragen kann, einfach so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben auch ohne tierische Produkte geht, ja. Es sagt niemand, dass du von heute auf morgen dich vegan ernähren musst, überhaupt nicht, ja. Und auch gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder so, sondern wirklich einfach nur über den Geschmack, um zu sagen, hey, guck mal, wenn du die Wahl hast, es schmeckt genau gleich gut, aber die Zubereitung ist sogar einfacher und es ist besser fürs Klima, es ist besser für die Tiere, dann gibt es doch gar keinen Grund, dich für das andere zu entscheiden.
Das stimmt. Vor allem, wenn es geschmacklich überzeugt, definitiv. Was würdest du den anderen Gründern, Gründerinnen mitgeben, die sich jetzt so im Gastro-Lebensmittelbereich selbstständig machen, gründen wollen? Du hast jetzt so viel Erfahrung schon gesammelt.
Sich auf jeden Fall zu informieren, wo es denn diese ganzen Hilfsangebote gibt.
Die Hoga zum Beispiel haben wir angesprochen.
Genau, haben wir ja vorher gesprochen. Auch IHK ist eine super Anlaufstelle, natürlich auch Startup BW, ne? Mit den ganzen Veranstaltungen, mit den ganzen Infos, da kommt ja jetzt auch noch eine ganze Menge. Der Bund hat ja jetzt erst wieder eine neue Strategie beschlossen mit einem ganzen Maßnahmenpaket. Genau, also da wird auf jeden Fall noch was kommen und das ist auch richtig gut. Also es gibt die Infos, es gibt auch die Angebote, man muss sie wirklich einfach nutzen, weil ich finde, sie bringen sehr, sehr viel. Ich habe auch gemerkt, je mehr du mit anderen drüber redest, je mehr du erzählst, desto mehr kommt einfach bei rum. Also es sagt niemand, dass die jetzt gleich von dir kaufen oder in dein Unternehmen investieren. Aber vielleicht erzählen sie es weiter und dann bei der dritten Person oder so kommt dann so, oh ja, voll geil, kaufe ich oder ne, investiere ich oder will ich vielleicht mitarbeiten so. Mhm. Und das ist einfach super wichtig. Also mir fällt es immer noch schwer, rauszugehen und zu erzählen und sich zu vernetzen. Aber das Marketing ist wirklich das A und O. Ja, ja. Genau, also da muss man als Gründerin, als Gründer muss man auch über seinen eigenen Schatten springen. Also das auf jeden Fall. Auch außerhalb der eigenen Komfortzone. Genau, aber es finde ich einfach auch sehr bereichernd, muss ich sagen. Und ich lerne ja auch für mich persönlich immer dazu. Ja.
Aber grundsätzlich würdest du sagen, die Angebote gibt es schon, also auch jetzt speziell für dich im Marketingbereich. Aber du kannst natürlich nicht alles gleichzeitig machen. Nee, schon gar nicht als One-Woman-Show.
Ja, genau.
Musst du dir dann nochmal Hilfe einkaufen.
Das ist auch noch so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte. Also auch aus eigener leidvoller Erfahrung, gerade wenn du alleine gründest, such dir so schnell wie möglich Hilfe, weil du kannst nicht alles alleine machen. Niemand kann alles. Es gibt einen Grund dafür, warum Teams statistisch gesehen viel erfolgreicher gründen als Einzelpersonen, einfach weil die sich ergänzen mit ihren Stärken. Ja? Was der eine gut kann, da mangelt es vielleicht bei dem anderen und so kommt das alles zusammen. Und deswegen ist es super wichtig, dass man sich einfach das bewusst wird, wo liegen meine Schwächen und wie kann ich das ausgleichen? Ja? Wen kann ich mehr dazu holen? Das muss ja nicht gleich jemand sein, den du fest einstellst. Es kann auch erstmal nur ein Freelancer sein oder eine Freelancerin. Ja.
Ja.
Genau.
Sehr schön, hast vollkommen recht. Damit kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Jetzt würde ich von dir gerne noch, wie bei jedem Abschied, Abschluss wissen, was deine vier persönlichen Gründe zum Gründen sind.
Als Grund Nummer eins ist natürlich, dass ich gern meine eigene Chefin sein möchte und selbstbestimmt arbeiten will. Also ich genieße es wirklich einfach, die Freiheit zu haben, zu sagen, ich arbeite, wann ich will, wo ich will und wie ich will. Und wenn mir mal nicht danach ist und ich zum Beispiel viel lieber im Garten sitze und ein Buch lese, dann habe ich auch die Freiheit, das zu tun. Und das habe ich bei einem so 9-to-5-Job im Konzern, kann ich das eher schlecht machen.
Das heißt, zurückgesehnt in der Festanstellung, auch wenn es alles viel lukrativer und sicherer ist, hast du dich nie?
Nee, eigentlich nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich wieder in Vollzeit auch, man muss es so sagen, für jemand anderen arbeite, weil jetzt arbeite ich nur für mich und nur für mein Unternehmen. Ja. Und ich finde es auch schön, selber einfach so eine sinnvolle Aufgabe zu haben, eine, für die ich brenne, für die ich einfach Leidenschaft habe und auch irgendwo eine sinnstiftende Aufgabe habe. Ja, einfach so dieses Bewusstsein zu schaffen, ne, für diese Probleme, die eben diese ganze Massentierhaltung mit sich bringt. Und das finde ich einfach schön, dass ich da auch einfach so ein bisschen so einen Impact habe.
Mhm.
Ja.
Einen Grund haben wir noch.
Einen Grund haben wir noch, warte.
Falls dir einer einfällt, sonst verzeih ich dir den vierten. Auf die 100
Was habe ich noch nicht genannt? Warte mal. Jetzt muss ich doch glatt mal spicken. Guck mal. Ich schaffe, was ich natürlich auch richtig toll finde, ist, dass ich eben selber auch Arbeitsplätze schaffen kann. Ne?
Ja.
Und dadurch kann ich mir auch aussuchen, mit wem ich arbeite.
Ja,
ich bekomme
wichtig.
Die nicht vorgesetzt, ne? Und dann funktioniert es vielleicht nicht so gut manchmal, sondern ich kann mir mein Team selber aussuchen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich gegründet habe.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Anna, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und wir sind gespannt, weiter von dir zu hören.
Dankeschön.
Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.